Ja, dann möchte ich mich erstmal für Ihr Erscheinen bedanken. Mein Name ist Stefan Schumacher, ich bin freier Unternehmensberater, eigentlich im Bereich Social Engineering Security Awareness und Security Management, behandle also hauptsächlich soziale Themen. Ich studiere Bildungswissenschaft und Psychologie in Magdeburg und organisiere dort unter anderem den Magdeburger Open Source Tag mit und bin außerdem NetBSD-Entwickler und Sysadmin in verschiedenen Netzen. Und das ist also auch der Hintergrund, warum ich mal diesen Vortrag vorbereitet habe, weil ich in diesen Funktionen eben damit zu tun habe, Dateien und Verzeichnisse zu synchronisieren, also auf verschiedenen Rechnern vorzuhalten und hin und her zu schieben und mit mehreren Leuten zusammenzuarbeiten. Ja, das Grundkonzept für diesen Vortrag sieht so aus. Okay. Boden. So, jetzt?
Hört man das?
Komisch.
Das ist App.
Ach, Technik. Deswegen studiere ich nichts Technisches. So. Was steht jetzt noch? Das ist doch...
Kann man das nicht anklippen? Das ist nicht so einfach. Gut, jedenfalls im Augenblick ist tot. Okay, das wird dann...
Ja. So, hört man das jetzt besser? Ich glaube nicht. Nee, ja. Naja, ich probiere es mal so. Das wird nichts. Ich probiere es mal so. Ich hoffe, das hört man. Also die Grundlage, die Struktur für diesen Vortrag ist so, dass ich erst etwas zu den Grundlagen erzähle. Dann zum Thema normales Kopieren, CP, das kennt jeder. Dann geht's ab ins Netzwerk. Dann nochmal ein Punkt zum Thema Backup, ein paar Anmerkungen. Und dann Synchronisation in mehrere Richtungen, was also zu machen ist, wenn ich da mehrere Rechner habe, auf denen gleichzeitig gearbeitet wird. Und zum Schluss ein kurzer Ausblick Richtung Repository. Grundlagen, ja. Warum sollte man sich überhaupt für das Thema Verzeichnisse synchronisieren interessieren? Heutzutage ist es so, dass die meisten mehrere Geräte haben, also Desktop, Laptop, Netbook, Handy, PDA, Server, manches sogar in doppelter und dreifacher Ausführung. Und dort werden eben Daten in irgendeiner Art und Weise abgelegt. Sei das jetzt irgendeine Textdatei, sei das irgendwelche Quellcodes, sei das irgendwelche PDF-Dateien oder sonstige Sachen. Häufig ist es auch so, dass man in Gruppen arbeitet, sei das jetzt als Programmierer, bei Hausarbeiten, wenn man Bücher oder Artikel schreibt oder irgendwie ein Organisationskomitee hat. Da muss man immer dafür sorgen, dass alle Komiteemitglieder oder alle Mitglieder dieser Gruppe die entsprechenden aktuellen Daten zur Verfügung haben. Deshalb ist es notwendig oder sinnvoll, Daten via Netzwerk auf verschiedenen Rechnern zu synchronisieren. Die meisten Programme, die ich hier vorstelle, können auch auf normalen Datenträgern arbeiten, aber da heutzutage ja fast jeder Netzwerk hat, beschränke ich mich hiermit eben auf Netzwerksysteme. Ja, was ist wichtig, wenn ich synchronisiere? Also dabei geht es darum, dass ich nicht nur den Dateiinhalt hin und her schiebe, also irgendwie meine Textdatei von A nach B bekomme, sondern vor allem auch die Metadaten entsprechend synchronisiere. Das können also Access Control Lists sein, wenn ich das im Betriebssystem oder Dateisystem habe. Fileflex unter BSD sind so eine Einrichtung, die es auf anderen Betriebssystemen nicht gibt. Diese Information geht in der Regel verloren. Wenn ich also von NetBSD auf Debian auf OpenBSD kopiere, gehen die Fileflex zwischendrin verloren, weil Debian dieses System nicht kennt. Es gibt Extended Attributes, also Dateisysteme, die irgendwelche zusätzlichen Informationen in irgendwelchen lustigen Variablen oder Headern ablegen und die dann natürlich beim Synchronisieren oder Kopieren verlieren. Das können Zugriffsdaten sein, das können irgendwelche Signaturen sein, das können auch irgendwelche anderen Zugriffsstempel sein. Wichtig beim Synchronisieren sind die Benutzer- und Zeitstempel, also wer hat wann was geändert, um einfach die Frage stellen zu können, was ist denn die aktuelle Version? Das ist nämlich das, was häufig problematisch ist, wenn ich irgendwelche Dateien im Netzwerk hin und her schiebe. Ja, wenn man Dateien kopieren will, ist natürlich CP erstmal das Mittel der Wahl. Man kann CP benutzen, um Dateien vom Quellverzeichnis ins Zielverzeichnis zu bewegen, beziehungsweise zu kopieren. Es gibt, ich weiß nicht wie viele Implementierungen von CP, also jede Linux-Distribution, jede BSD-Variante, jede Unix-Variante hat wahrscheinlich ihr eigenes CP. Deswegen gibt es da auch so an die, ich weiß nicht, 500 verschiedene Optionen für. Die interessant sind, sind zum Beispiel -R für rekursiv, dass man also komplette Verzeichnisbäume kopiert. und minus F, zumindest unter NetBSD, für erzwungenes Kopieren. Das heißt also, es werden automatisch alle Ziele überschrieben, wenn es dort eben schon solche Dateien gibt. Das Ganze kann man auch im Netzwerk einsetzen. Historisch gewachsen hat man dazu früher RCP benutzt aus den BSDR-Tools. Das stammt so aus den 70er Jahren. Das Ganze ist allerdings hochgradig unsicher. Es gibt dort keine Passwortauthentifizierung. Es gibt dort keine Verschlüsselung. Das Ganze ist also nur ein kleiner historischer Exkurs. Heutzutage sollte man OpenSSH verwenden, beziehungsweise SCP aus dem OpenSSH-Paket. Das ist eigentlich nichts anderes als CP vom Funktionsumfang her. Allerdings kann das eben auch im Netz von einem Rechner zum anderen kopieren und das Ganze dann per SSH verschlüsselt tun. Das heißt also, sowohl die Authentifizierung, sprich das Login, als auch das Kopieren der Daten erfolgt verschlüsselt, kann also nicht abgefangen, mitgeschnitten oder auch nicht manipuliert werden. Wichtig ist ebenfalls, dass SSH die Authentifikation via Schlüssel ermöglicht. Das heißt, man muss nicht unbedingt ein Passwort eingeben, sondern kann auch solch einen kryptografischen Schlüssel verwenden. Das ist sinnvoll für Skripte. Wenn man also beispielsweise, wie bei uns im Institut, automatisiert nachts irgendwelche Dateien hin und her schiebt, muss kein Mensch da sitzen, der ein Passwort eingibt, sondern es reicht, wenn man diese Schlüssel verwendet. Für Windows gibt es einen entsprechenden Client, der nennt sich WinSCP. Der sieht so ein bisschen aus wie der Norton Commander bzw. Midnight Commander. Und der kann eben wunderbar Dateien hin und her kopieren. Server gibt es für Windows auch, habe ich allerdings selber keinen im Einsatz. Also man kann dann Cygwin einsetzen und OpenSSH. Es gibt aber, glaube ich, auch noch spezielle Windows-Programme. Was man beachten sollte bei CP, RCP oder SCP, es gibt Probleme mit löchrigen Dateien, langen Dateinamen, Umlauten und UTF-8. Ich selbst arbeite in der Slawistik. Wir haben also dort Dateinamen, in denen Tschechisch, Polnisch, Russisch und so weiter drin steht, also Unicode verwendet wird. Und das kann dann teilweise zu Problemen führen. Die Probleme können dann auf dem Zielrechner auftauchen, dass der diese UTF-Dateinamen, Unicode-Dateinamen nicht darstellen kann. Die können aber teilweise auch schon im Kopierprogramm liegen. Ich habe vor 2 oder 3 Jahren hier einen Vortrag gehalten zum Thema Datensicherung. Im Rahmen dessen habe ich verschiedene Datensicherungsprogramme evaluiert aufgrund eines Testprogramms, also ob dort Fehler auftreten. Die Unterlagen finden Sie auf meiner Homepage verlinkt, beziehungsweise auch auf den Chemnitzer Linux-Tagen verlinkt. Und dort gibt es auch eine PDF-Datei mit den Tabellen, wo welche Programme welche Fehler haben. Es ist also so, dass CP durchaus Fehler beim Kopieren erzeugt, beziehungsweise Dateien nicht kopieren kann, wenn in denen eben zum Beispiel Löcher sind oder Umlaute in den Dateinamen. Wenn man daher Daten kopieren will und sich in der BSD- oder Solaris-Welt bewegt, dann ist das Werkzeug der Wahl Dump und Restore. Dump arbeitet anders als CP. Es geht nicht hin, liest eine Datei aus und kopiert die woanders hin, sondern es arbeitet auf Inode-Ebene, also unterhalb des Dateisystems. Es geht nicht hin und liest im Dateisystem, sondern unterhalb, nimmt sich die Daten und kopiert die in ein Backup-Archiv. Das hat zum Vorteil, dass das Ganze extrem stabil ist. Dump erzeugt keine Fehler, Restore ebenfalls auch nicht. Also ich habe das ebenfalls evaluiert. Dump war das einzige Programm, das zu 100% alle Daten kopiert hat. Das ist sinnvoll, wenn man Platten migrieren möchte. Ich habe zum Beispiel in meinem Laptop, als ich den bekommen habe, hatte ich dort eine 20 Gigabyte Platte drin. Im Laufe der Zeit wurde mir das zu klein, habe ich eine 80 Gigabyte Platte installiert, habe dort eben NetBSD neu installiert und die gesamten Daten auf der alten Platte mit Dump gepackt und dann mit Restore auf der neuen entpackt, weil ich da sicher sein konnte, dass es keinerlei Probleme gibt mit Dateinamen, überlangen Dateinamen, löcherigen Dateien und ähnlichen. Ein Nachteil oder ein Problem bei Dump, es ist leider dateisystemabhängig. Das heißt, es gibt, jedes Dump muss immer für das spezielle Dateisystem geschrieben worden sein. Und das führt dazu, dass es eben für viele Dateisysteme, gerade neuere, in der Linux-Welt vor allem, kein Dump gibt. Ja, dann gehen wir so langsam ins Netzwerk rüber. Und zwar gibt es dort ein berühmtes altes BSD-Tool namens RDIST, dass die Funktion hatte, Daten in einem Netzwerk zu verteilen, insbesondere in sternförmigen Netzwerken. Ich habe das hier mal kurz angezeichnet. Sternförmig meint, ich habe hier irgendwo einen Server stehen und beliebig viele Clients dranhängen. Das System oder die Idee hinter RDIST ist, dass man Verzeichnisse oder Dateien im Netz verteilen kann. Das heißt, ich habe beispielsweise dort einen Klassenraum. S sei jetzt mal der Server oder der Lehrerrechner. Und dort wird irgendwas geändert, zum Beispiel die Konfigurationsdateien. Dann möchte ich, dass diese Konfigurationsdateien auf die ganzen Clients verschoben werden oder auch Daten, Dokumente oder ähnliches. Das kann ich tun, indem ich RDIST benutze. Bei RDIST wird in einer Konfigurationsdatei die Option angegeben, also Quelle und Ziel, zum Beispiel eben server://etc. Dann werden die entsprechenden Quellen angegeben, das wären in dem Fall jeweils die Clients. Und dann ruft man RDIST auf und die Dateien werden genommen und auf alle Clients verteilt. Ich habe also so eine Art Push-System oder Rollout-System vom Server auf die Clients. Problematisch oder nachteilig ist hierbei, dass das traditionelle RDIST ebenfalls unsicher ist. Es gibt allerdings eine Neuimplementierung namens RDIST 6. Die 6 steht für IPv6, das unterstützt also auch das neue TCP/IP, IPv6, und es unterstützt ebenfalls SSH-Verschlüsselung. Wenn man das also einsetzen möchte, unbedingt RDIST 6 verwenden oder später noch Rsync. Dazu werde ich dann bei Rsync noch was sagen. Ja, Netzwerk. Rsync ist ein Programm, das Verzeichnishierarchien auf Platten und im Netz synchronisieren kann. Daher der Name Rsync. Also es ist kein Kopierprogramm im herkömmlichen Sinne, sondern es synchronisiert nur Dateien, die geändert wurden. Das heißt, wenn ich zwei Verzeichnisse synchronisieren möchte, dann guckt Rsync nach, welche Datei hat sich zwischen den beiden Verzeichnissen verändert, sucht diese Dateien raus und kopiert nur die veränderten Dateien hin und her. Wenn ich also in meinem Home-Verzeichnis 90% der Dateien nicht mehr angefasst habe seit der letzten Synchronisation, werden eben nur die 10% durchs Netz kopiert, die auch wirklich geändert wurden. Riesiger Vorteil von Rsync ist, es kann natürlich komplett über SSH getunnelt laufen. Das heißt also, der Netzwerkverkehr ist verschlüsselt, Authentifikation kann via Schlüssel vorgenommen werden. Man braucht also auch hierfür kein Passwort und kann das Ganze in Skripte einbinden. Es gibt eine wunderbare Funktion, man kann mit regulären Ausdrücken Dateien und Verzeichnisse ein- und ausschließen. Ich habe das hier unten im Beispiel mal kurz angegeben, das ist diese Exclude-Direktive. Und hier eben mal mit einem sehr simplen regulären Ausdruck gesagt, dass alle Dateien oder Verzeichnisse, die mit temp oder tmp beginnen, ausgeschlossen werden sollen. Dadurch kann ich eben sehr mächtige, sehr komplexe reguläre Ausdrücke machen. Ich kann also beispielsweise temporäre Dateien ausschließen. Ich kann bei, wenn ich LaTeX benutze, die ganzen AUX und sonstigen Dateien ausschließen, die ich nicht brauche. Ich kann PDF-Dateien ein- oder ausschließen, wenn ich das möchte. Es steht mir also frei hier, entsprechend anzugeben, was und welche Dateien ich wie hin und her kopieren möchte. Ein wunderbarer und sehr wichtiger Punkt ist der, dass Rsync mit einer Option, ich glaube, das war -m oder -c, die kopierten Dateien mittels einer Prüfsumme kontrolliert. Das heißt, die Dateien werden rüberkopiert. Danach wird auf dem Quellrechner eine mathematische kryptografische Prüfsumme erstellt. Danach wird auf dem Zielrechner dieselbe Prüfsumme erstellt für die Dateien. Und dann werden diese beiden Prüfsummen verglichen. Und das hat zur Folge, dass Rsync automatisch merkt, wenn Dateien nicht korrekt kopiert wurden. Ich kann also damit sicherstellen, dass die Dateien korrekt von A nach B kopiert wurden und hinterher eben auch verifiziert werden, also getestet werden. Wenn man also irgendwo mal Dateien hin und her kopiert und wirklich 100% sicher sein will, dass die korrekt ankommen, sollte man Rsync verwenden. Man kann es natürlich auch auf der lokalen Platte verwenden und so CP ersetzen. Ja, die Rsync gibt es natürlich auch für andere Systeme. Für Windows gibt es CW-Rsync, das setzt sich bei uns im Institut ein, für unsere Slavistinnen. Und Mac OS X hat selbst ein eingebautes Rsync, beziehungsweise kann problemlos ein Unix-Rsync ausführen. Ja, unten habe ich nochmal als Beispiel eben so eine Kommandozeile. Das sieht halt eben so aus, dass ich Rsync aufrufe. Hier als Beispiel eben exclude temp, dass also diese Dateien ausgeschlossen werden sollen. Das -v gibt an, dass er verbose sein soll, also die ganzen Fehlermeldungen angibt. Das -r gibt an, dass er rekursiv vorgehen soll. Und das delayed after bedeutet, dass Dateien, die ich auf dem Quellverzeichnis gelöscht habe, die also hier unter home.www/most.www gelöscht wurden, auch danach auf dem Ziel gelöscht werden sollen. Standardmäßig ist es so, dass Rsync solche Dateien nicht löscht. Das heißt, wenn ich auf der Quelle eine Datei gelöscht habe, die auf dem Ziel schon existiert, dann existiert die nach dem Synchronisieren auf dem Ziel auch weiterhin. Wenn ich die auf dem Ziel gelöscht haben möchte, muss ich diese Option Delayed After angeben. Ja, das hier ist das Quellverzeichnis, ganz normale Verzeichnisangabe. Und das ist eben das Zielverzeichnis hier mit Benutzername, @IP-Adresse, Doppelpunkt und dann der Pfad. Das heißt also, das Ziel soll unter meinem Benutzernamen auf der IP-Adresse 192 und so weiter im Verzeichnis home www.most landen. Und so kann ich eben auch im Netzwerk hin und her kopieren. Wenn ich diesen Teil hier vorne weglasse und nur /home-www eingebe, dann würde das eben auf der lokalen Platte kopieren. Ganz normal wie CP auch. Wie stehen bleibt. Das geht mit RDIST nicht. Mit Rsync nicht. Weil Rsync kann nur entweder sagen, ignorieren, dass also auf beiden jetzt die Version bleiben oder überschreiben. Aber ich kann nicht irgendwie eine Versionierung drin haben. Da gibt es aber andere Lösungen für. Die stelle ich noch vor. Ja. Rsync funktioniert wunderbar, wenn ich hier irgendwie auf der lokalen Platte arbeiten will oder eben in so einem kleinen Servernetz, wenn ich also irgendwie so eine 1-zu-1-Beziehung habe. Ich habe meinen Laptop, ich habe meinen Desktop, will da was synchronisieren. Problematisch wird es, wenn ich so eine Struktur haben will. Angenommen, der Benutzer von Computer 1 hat was geändert und möchte, dass alle anderen auf C2, C3, C4 auch diese Änderung übernehmen können. Dann müsste er das so machen, dass er das hier hinschickt und dass dann von dort jeweils die einzelnen Netzwerkverbindungen aufgebaut werden. Also er müsste erst auf den Server synchronisieren und dann vom Server aus müssten die Clients synchronisiert werden. Das ist ein bisschen kompliziert, etwas umständlich und deswegen gibt es S-Sync. Das ist ein Erweiterungsprogramm, das R-Sync verwendet und dann diese RDIST-Funktionalität nachbaut. Also dieses Ausrollen vom Server. Das heißt, ich muss im Prinzip nur noch die Synchronisation auf den Server vornehmen und dann kann ich mittels S-Sync vom Server aus automatisch auf die angeschlossenen Clients ausrollen. Wenn man also durchaus Situationen hat, wo es eben nicht nur vom Lehrerrechner auf den Schülerrechner gehen soll oder vom Server auf die Clients, sondern noch umgekehrt, dann bietet es sich an, Async zu verwenden und damit Async zu erweitern, von der Funktionalität her. Man könnte das natürlich auch alles von Hand machen, aber Async nimmt einem da ein wenig die Arbeit ab. Weiterer Vorteil ist eben, dass es SSH verwendet und somit eigentlich als vollwertiger Ersatz oder als besserer Ersatz für RDIST betrachtet werden sollte. Also RDIST sollte man, wenn man es nicht kennt und noch nie benutzt hat, heutzutage auch nicht mehr anfangen zu benutzen. Ja, R-Sync und Backups. Ich habe eine Zeit lang einfache Backups mit R-Sync erstellt. Und zwar habe ich einfach R-Sync-A. -A bedeutet archiviere, also kopiere alle Dateien, die du unter Home findest, auf Mount-USB-Platte Backup. Dann habe ich alles, was ich in meinem Home-Verzeichnis habe, nochmal auf meiner Backup-Platte, auf der USB-Platte. Das habe ich auch bei uns im Institut eingesetzt mit der Windows-Variante und habe das dann auf unseren Festplatten-Server kopieren lassen. Das war ein einfacher NetBSD, Pentium 2 mit einer etwas größeren Festplatte. Und der sollte dann halt jedes Mal, war unter Windows das so, wenn die Sekretärinnen sich per eingeloggt haben, wurde per Autostart eben so eine Batchdatei aufgerufen und mit R-Sync wurden ihre Daten rüber kopiert. Jetzt kann es aber ein Problem geben. Angenommen, die Sekretärin tippt irgendeine Datei, zum Beispiel brief.txt, der Rechner stürzt ab, dabei wird die Brief.txt kaputt gemacht. Das passiert ja unter Windows ab und zu mal. Dann startet sie den Rechner neu, loggt sich ein und in dem Moment läuft automatisch R-Sync an. Hat dann jemand eine Idee, was passiert mit dem Archiv? Die kaputte Datei befindet sich im Archiv, also im Backup. Ich habe also in dem Moment keine funktionierende Datei mehr. Deswegen kann man eine einfache Idee haben, und zwar ein Archiv einführen. Ich habe das hier mal so als ganz einfachen Befehl angegeben. $heute ist ein Shell-Befehl, das einfach $heute das heutige Datum in einem speziellen Format enthält. Da steht dann also dann 2009-03, was haben wir für einen Tag? 15 und dann eben noch Stunde und Minute. Dann wird ein Verzeichnis angelegt, Mount-USB-Platte-Backup mit eben entsprechend diesem Tages-Tag. Und dann wird das Ganze mit R-Sync da reinkopiert. Das heißt also, ich habe für jeden Tag ein eigenes Archiv vorliegen. Da gibt es ein Problem. Und zwar die Platzverschwendung. Wenn ich in meinem Home-Verzeichnis nur 10% der Dateien ändere, habe ich trotzdem in jedem Archiv 90% oder alle 100% der Dateien liegen und eben 90% der Dateien, die sich nicht ändern. Die brauche ich nicht 10, 20, 30 Mal vorliegen haben. Deswegen kam jemand auf die Idee, das Ganze doch mal zu erweitern und hat ein Programm namens RDIF Backup erstellt. Diese Idee dahinter ist, dass man eigentlich R-Sync genommen hat und hat das mit einem Versionsverwaltungssystem wie CVS gekreuzt. Zu CVS werde ich nachher noch was sagen. Das Ganze benutzt R-Sync-Bibliotheken und sogenannte Diffs. Diffs sind also wer Diff und Patch benutzt, der vergleicht zwei Dateien und im Diff stehen dann die Differenzen zwischen zwei Dateien drin, also zwischen der alten und der neuen Version. Und die können dann mit dem sogenannten Patch-Programm benutzt werden, um die alte Datei auf den neuen Stand zu bringen. Das Programm geht also hin, vergleicht die beiden Dateien, schreibt die Zeilen raus, die geändert werden müssen und kann dann diese Zeilen entsprechend ändern. Im Repository liegen alle geänderten Versionen der Dateien vor. Ich zeige das mal am besten an einem Beispiel. Ich habe hier mal aus meinem, Archiv was rausgekramt. RDIF Backup etc slash userback etc bedeutet, er soll also ein Backup anlegen von slash etc nach userback etc. Mit RDIF Backup minus L zeigt er jetzt an, welche Archive ich in userback etc liegen habe. Das sind hier eben diese Zeilen-Increments 2006 und dahinter befinden sich jeweils die Zeitstempel. Also hier 2006-01-01, 01-04, 01-28 und so weiter. Das bedeutet, dass es für jeden dieser Zeitstempel ein Archiv gibt von meinem Home-Verzeichnis, vom ETC-Verzeichnis. Das heißt, ich kann also jeden dieser Zustände komplett wiederherstellen. Das kann man wunderbar einsetzen, indem man beispielsweise jeden Morgen oder in jeder Mittagspause ein so ein Archiv anlegen lässt und kann dann eben jeweils wieder diesen Tageszustand wiederherstellen. Elif geht dabei so vor, dass es nicht nur, dass es nicht alle Dateien archiviert, sondern nur die Dateien, die auch geändert wurden. Wenn ich also wirklich während der ganzen Zeit, während dieses gesamten Januars und Februars nur 3 Dateien geändert habe, dann befinden sich eben nur 3 geänderte Dateien in den Archiven und die restlichen 90% liegen nur einmal vor und werden dann entsprechend mit ausgecheckt. Hier unten ist nochmal die Information, Current Mirror, Sun Feb 26, das heißt also, die aktuellste Version, die ich vorliegen habe, ist vom 26. Februar, 12.35 Uhr. Wenn ich das Ganze zurückspielen möchte, dann kann ich hier verschiedene Datumsstempel oder Zeitstempel angeben, da ist RDIF Backup wirklich sehr flexibel, man kann also wirklich so ziemlich jedes Format, das einem einfällt, benutzen. Minus 2b bedeutet hier, gib mir einfach die zweitletzte Version an. Wenn das also die letzte ist vom 26. Februar, dann würde er hier die vom 6. Februar nehmen und diese dann eben aus dem Backup entsprechend ins Quellverzeichnis zurückschieben. Das heißt, ich hätte mit dem Befehl mein ETC-Verzeichnis zurückgesetzt auf den Zustand vom 6. Februar 2006. Ja, gibt es dazu soweit Fragen? Das ist ein bisschen kompliziert am Anfang. Aber es ist ein wirklich sehr, sehr interessantes Tool, ja. Minus R2B. So. Ja, die Dokumentation von RDIF ist sehr komplex, gerade diese Zeitstempel. Da gibt's, ich weiß nicht, wie viele Dutzende Formate. Man kann auch dann direkt so die Zeitstempel angeben, wie sie dastehen. Das ist ein bisschen kompliziert. Man kann aber auch sagen, gib mir das drittletzte, siebentletzte oder das fünfte oder sowas. Ja, ich habe nochmal einige wenige, also 4 Konfigurationsoptionen von RDIF Backup rausgeschrieben. Es gibt natürlich noch wesentlich mehr. Das erste Beispiel ist Compare at Time. Da kann ich einen Zeitstempel angeben, ebenfalls wieder in diesen verschiedenen Formaten. Und wenn ich diesen Befehl ausführe, wird das Quell mit dem Zielverzeichnis verglichen. Ich kann also sagen, welche Unterschiede befinden sich momentan zwischen meinem Home-Verzeichnis und meinem Home-Verzeichnis zum 24.12.2007. Oder 24.12.2006 oder 1. Juni 2007. Da kann ich eben nachvollziehen, was sich geändert hat. Mit Exclude RegExp kann ich einen regulären Ausdruck angeben, der die entsprechenden Verzeichnisse und Dateien ausschließt. Also kann ich zum Beispiel Stern.temp angeben, dann werden die ganzen temporären Dateien ausgeschlossen. Oder eben, was weiß ich, AUX-Dateien von LaTeX oder irgendwelche Object-Dateien von C. Ja, mit minus R kann ich restaurieren, also die Dateien wiederherstellen lassen. Ich muss dann den entsprechenden Zeitstempel angeben. Hatte ich ja eben im Beispiel schon erklärt. Ebenfalls möglich ist es, remove older than Zeitstempel anzugeben und dann werden alle Sicherungen, also alle Archivversionen entfernt, die älter sind als der Zeitstempel. Ich kann also beispielsweise am Monatsende sagen, wenn ich jetzt am 31.03. bin, dass bitte alles, was im Januar oder älter ist als 31. Januar, dass das bitte entfernt werden soll, damit eben mein Archiv nicht überquillt. Gleich. Dabei muss ich dann allerdings minus force angeben, wenn es sich um mehrere Sicherungen handelt. Wenn ich also wirklich alle aus dem Januar weghauen will, dann muss ich eben noch minus force übergeben und dann werden alle Januar-Sicherungen entfernt. Ja. Ja. Also, nein. RDIF arbeitet so, dass die letzte Sicherung immer die aktuellste ist. Das heißt also, das letzte Backup, das ich gemacht habe, ist, dass das aktuell den aktuellen Zustand entspricht. Und dann befinden sich die Diffs, die Vergleiche immer in die Geschichte gehen. Also vom 31. Januar ist jetzt das letzte Backup, dann ist das das Vollbackup. Und das vom 30. Januar besteht im Prinzip nur noch aus den Unterschieden aus diesen Diff-Dateien zum 31. Genau. Also beim Rücksichern kümmert sich auch RDIF um alles automatisch. Man muss nur das Zeit checken. Ja. Nein, also es ist so, dass grundsätzlich immer die aktuellste Sicherung ist die, die komplett da ist. Und er baut im Prinzip den Diff nach hinten auf und nicht von unten nach oben. Eben um das... Genau, Genau, wenn ich also am 1. Januar ein Backup mache, dann habe ich ein Vollbackup vom 1. Januar, mache ich jetzt am 2. eins, dann wird am 2. Januar ein Vollbackup gemacht und dann der Vergleich zum 1. Januar. Das heißt, ich habe dann diese Unterschieddateien vom 2. zum 1. Genau. Ich habe also immer das Aktuellste vorne liegen. Das ist zwar beim Erstellen etwas langsamer und aufwendiger, aber beim Rücksichern ist eben der Vorteil, dass ich das sofort machen kann und dass ich eben auch die Archive bereinigen kann und nicht irgendwie über 10 Jahre hinweg meine Versionshistorie unterhalten muss. Den Inhalt vergleicht Erdif mittels Prüfsumme und die Owner und sowas, das wird dann auch geändert. Also wenn ich einen Owner ändere, dann ändert sich im Prinzip auch, also Erdif betrachtet nicht nur den Dateiinhalt, sondern auch diese Metadaten. Wenn ich also einfach mit Touch dahergehe und die Datei anfasse oder einfach nur den Benutzer ändere, dann wird das auch gesichert, weil das ja diese Metainformationen sind, die wichtig sind. Also das fällt nicht unter den Tisch. So, Sie hatten noch?
Ja.
Das kann direkt selbst per SSH das machen, wie bei Async. Also ich kann dann eben als Zielverzeichnis stefan@192.168 und so weiter angeben. Das funktioniert, wie bei Async auch. Also ich müsste dann im Prinzip bloß, ja, aus diesem User-Back-ETC, das ich als Beispiel habe, müsste ich dann eben genau sowas hier stefan@ machen. Also mit diesem Netzwerk, wenn ich so einen Netzwerkpfad nehme, funktioniert das mit Erdif auch wunderbar. Weil Erdif eben auf Async basiert. Also Erdif kann alles, was Async auch kann. Ja? Das ist, also dass Erdif das selbst kann, ist mir nicht bekannt. Ist auch nicht irgendwie so Ziel der Aktion. Also, nee. Man hat also mindestens dieselbe Größe wie auf dem Quellverzeichnis und dann eben noch zusätzlich diese ganzen alten Versionen. Also es ist immer über 100% von der Größe her. Man könnte eventuell einfach hingehen und die alten Archive, wenn man die noch länger archiviert hat, behalten möchte, vielleicht mit BSIP oder so, also mit TAR zusammenpacken und mit BSIP dann komprimieren. Das müsste man dann auch von Hand machen. Erdif selbst macht das nicht. Ich weiß auch nicht, ob das so einfach funktioniert, da einfach Dateien rauszunehmen, weil ja die ganzen Metadaten auch in den Verzeichnissen liegen. Und es könnte durchaus sein, dass Erdif dann Probleme mit der Verwaltung bekommt. Also das ist auch nicht für solche Archivierung gedacht. Also da ist Erdif vielleicht nicht unbedingt der richtige Kandidat fürs Komprimieren. Ja. Kann ich mangels macOS-Erfahrung leider nicht zu sagen. Also ich hatte bisher, wie gesagt, ich habe mehrere BSD-Varianten, Linux-Varianten und Solaris an der Uni im Einsatz. Da gab es eigentlich keine Probleme. Und normalerweise sollte Async auch automatisch eine Warnung ausgeben, wenn es da Kompatibilitätsprobleme gibt. Also wir haben noch teilweise uralte Sun-Kisten stehen in irgendwelchen Klassenräumen. Und wenn man da Async anwenden will von einem neueren Rechner aus, dann kommt da sofort die Meldung, dass das nicht passt und nicht geht, weil eben veraltet. Aber solche Sachen sind mir nicht bekannt. Da kann ich leider keine Auskunft zu geben. Die kommen noch ins Netz. Also sicherlich dann auch auf den Linux-Tag-Seiten. Also ich stelle sie auf meine Homepage im Laufe der Woche und auf die CLT-Seiten dann sicherlich auch. Ja, Erdif Backup. Ja, bisher hatten wir ja, oder hatte ich eben Systeme vorgestellt, die Synchronisation in idealerweise nur eine Richtung zulassen, zwischen zwei Rechnern oder einem Netzwerk. Spannend wird's, ich wieder so eine Konstellation habe, Server oder eben auch nur Clients oder ein Peer-to-Peer-Netzwerk von 4 Rechnern und Mitarbeiter 1 ändert irgendwas, das Mitarbeiter 4 auch ändert, lokal auf seinem Rechner. Dann habe ich eben wie bei dieser Frage diese 2 unterschiedlichen Versionen vorliegen. Und dann bietet es sich an, Unison oder Unison oder wie auch immer man das ausspricht, zu verwenden. Async arbeitet also in diesem einfachen Client-Server-Modus. Die Änderungen werden dann entsprechend nur ignoriert oder überschrieben. Unison synchronisiert und führt 2 Verzeichnisse zusammen. Es benutzt also so einen Merge-Algorithmus. Und zwar benutzt es dafür spezielle Profile, In diesem Profil kann man angeben, womit man Dateien zusammenführen möchte. Man muss also ein externes Programm bemühen. Das heißt, wenn ich Unison zum Synchronisieren verwende, sagt es mir, die Datei Brief.txt ist auf Rechner, auf dem Quellrechner anders als auf dem Zielrechner. Sie hat sich sowohl auf dem Quell- als auch auf dem Zielrechner verändert seit der letzten Synchronisation. Wie möchtest du die zusammenführen? Dann kann man sagen, ich möchte die vom Quell auf den Zielrechner synchronisieren, das heißt also von A nach B überschreiben. Ich kann sie auch vom Client auf den Server rüber synchronisieren, also von B nach A überschreiben. Ich kann aber auch sagen, ich möchte sie zusammenführen. Und wenn ich sie zusammenführen möchte, muss ich ein externes Programm angeben, das das für mich tut. Für Textdateien kann man zum Beispiel Vim verwenden, den Texteditor. Dann wird Vim geöffnet automatisch in diesem Diff-Modus, wo beide Dateien nebeneinander stehen. Und dann kann man das benutzen, um zum Beispiel die Briefdatei oder was man da hat, zusammenzuführen. Es gibt natürlich andere Programme, gerade für Quellcode wie C oder ähnliches, gibt es entsprechende Programme, die sowas tun. Also Patch und Diff sind da Beispiele. Es gibt auch Merge-Programme. Die bringt Unison nicht direkt mit, sondern die müssen extern eingebunden werden. Und in der Regel ist es so, dass der Merge dann auch von einem Menschen durchgeführt werden sollte. Also das macht Unison nicht automatisch. Das kann es ja in dem Sinne auch nicht automatisiert gehen. Da muss der Mensch schon entscheiden, was er da synchronisiert bzw. zusammengeführt haben möchte. Ja. Was wichtig ist, also hier unten nochmal die Spezifikation. Ich kann sagen Merge, Pfadspezifikation, also zum Beispiel Stern.tech für alle meine Tech-Dateien. Und dann soll als externes Programm Vim im Diff-Modus aufgerufen werden. Was ebenfalls gemacht werden kann, was auch sehr empfehlenswert ist, ist, dass die Dateien mittels einer Option vor dem Merge gesichert werden. Das heißt, wenn ich also Brief.tech habe, dann wird vor dem Zusammenführen Brief 01.tech.unisonbug, also beziehungsweise Brief 1.tech, Punkt, Punkt, laufende Nummer, Punkt, Punkt, unisonbug angelegt. Ich habe also die beiden Versionen vor dem Zusammenführen nur noch als Sicherheitskopie darlegen und kann gegebenenfalls diese zurückspielen. Das ist eine Option, von der ich am Anfang dachte, dass ich die nicht brauche, aber es hat sich doch als klug erwiesen, diese Backups anzulegen. Also man macht auch manchmal einfach menschliche Fehler und da ist es doch clever, automatisiert diese Backups anlegen zu lassen. Ja, Probleme. Es gibt einige Probleme mit Unison. Es ist auch in dem Sinne nie vom Autor als ausgereift bezeichnet worden. Ich benutze es allerdings auch schon seit einiger Zeit. Differenzen zwischen Dateien werden anhand der Inode-Nummer und der Modtime, also der Zeit der letzten Modifikation, erkannt. Das heißt, ich kann also durchaus mit einem einfachen Touch oder mit einem Ändern des Benutzers da diese Differenzen, dieser Zeitstempel ändern und dadurch eben auch Differenzen auslösen, die gar nicht da sind. Also der Inhalt der Datei ändert sich nicht, es wurde lediglich mit Touch die Modifikationszeit geändert. Das würde im schlimmsten Fall allerdings nur dazu führen, dass ein Merge aufgerufen wird, der eigentlich nicht stattfinden muss. Also er macht nichts kaputt, er bedeutet nur zusätzliche Arbeit. Problematisch ist, dass die Zugriffsrechte mit synchronisiert werden. Ausnahmen sind Dateien, die Set-Group-ID und Set-User-ID sind. Das kann natürlich bedeuten, wenn ich auf meinem lokalen Rechner irgendwelche Dateien habe, die ich auf World-Writable oder ähnliches gesetzt habe und die dann auf einem Server im Institut landen, dass die dann ebenfalls World-Writable sind und dort auf dem Multi-User-Rechner dann auch wirklich von anderen Benutzern geändert werden können. Deswegen sollte man auf dem Zielhost unbedingt per UMASK, das ist über einen Shell-Befehl zu erreichen, die UMASK auf 022 setzen, damit da nicht eben irgendwelche Dateien liegen, die von der gesamten Welt, also von allen geändert werden können. Ja, Unison ignoriert Hardlinks, damit kommt es nicht klar. Und es gibt einen sehr komischen Fehler, der vorkommen kann, wenn man Verzeichnisse ignoriert und diese dann umbenennt auf der Quelle. Das ist im Handbuch beschrieben, das ist ein bisschen komplex, ein bisschen konstruiert, das Beispiel, aber es soll vorkommen können. Das heißt also, man kann Verzeichnisse ignorieren, man kann sagen, ignoriere zum Beispiel Home-Stefan-Temp, weil mein Temp-Verzeichnis muss nicht synchronisiert werden. Und wenn ich dann irgendwie dieses Temp umbenenne, kann es durchaus sein, dass da Unterverzeichnisse, die trotzdem synchronisiert werden sollen, irgendwie gelöscht werden. Das steht allerdings in der Doku. Was komisch ist bei Unison, es gibt keine Manpage. Es gibt allerdings mit Unison Doc, also Unison-Doc, dort so eine Art Online-Hilfe, die man sich anschauen kann. Und es gibt eine GUI. Diese GUI ist doch relativ hilfreich. Frage, oder? Ja, jetzt bin ich soweit durch mit dem Programm. Dann kommt natürlich noch die Frage nach dem Prüfen. Ja? Man sagt immer, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Das war jetzt nicht ich. Ja. Kleinen Server. Ja. Dieses Mikro. Ja. Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Wenn ich Dateien im Netz oder auf Festplatten hin und her kopiere, wenn ich die Archivierung irgendwie sichern möchte, möchte ich natürlich sicher gehen, dass das, was ich kopiert habe, auch wirklich richtig angekommen ist. Es gibt sogenannte Dateisystem-Integritätsprüfer, die eigentlich ursprünglich mal dazu gedacht waren, als Einbruchserkennungssystem zu dienen, als sogenanntes IDS. Das bekannteste in der Linux-Welt ist Tripwire. Es gibt dann noch AIDE oder AID, beziehungsweise in der BSD-Welt M-Tree. Diese Programme funktionieren so, dass sie nichts anderes machen, als eine Textdatei anzulegen. Man übergibt den Programm einen Pfad und dann wandern die durch den Pfad durch und schreiben in der Textdatei die Eigenschaften aller Dateien raus. Also Benutzer, die Gruppe, die Zugriffsrechte, die letzte Änderung, die M-Time, die C-Time und so weiter. Und zusätzlich erzeugen die noch kryptografische Prüfsummen, sowas wie MD5, SH1, RIPE-MD und so weiter und so fort. Und mit dieser Datenbank kann man dann die Dateien vergleichen. Also ursprünglich war das so gedacht, wenn irgendjemand in ein System einbricht und dort irgendwas manipuliert, zum Beispiel einen Benutzer anlegt, da ändert er ja die etc-pass-wd oder master.pass-wd. Und wenn ich dann eben das zweite Mal Tripwire drüber laufen lasse, gibt das die Meldung aus, die etc-master-pass-wd hat sich geändert, irgendwas ist nicht in Ordnung. Und das kann man natürlich auch dazu benutzen, um solche Kopiervorgänge zu überprüfen. Ich lasse also einfach eine Datenbank von meinem Home-Verzeichnis erstellen, inklusive kryptografischer Prüfsumme, und vergleiche die dann mit meinem Backup-System auf der USB-Platte. Und da kann ich dann eben sicher sein, dass die Dateien, die nicht korrekt kopiert wurden, automatisch identifiziert und angezeigt werden. Und damit kann ich dann eben sicher sein, dass die Backup-Platte wirklich auch das enthält, was sie enthalten soll. Ja, eine ganz einfache Variante hier für den Heimgebrauch, find/home-printx, x sagt MD5, ich glaube unter Linux ist es MD5-Sum, das heißt, find wandert eigentlich durch das Home-Verzeichnis, gibt alle Dateinamen aus, diese werden dann an MD5 übergeben und dann kriegt man so eine Liste mit den Dateinamen und den MD5-Prüfsummen. Das kann man auch dann vergleichen. Das ist so die, ich sag mal, kleine Häkelvariante für den kleinen Zwischentest. Ja, zum Thema Synchronisation. Bei bestimmten Situationen oder einigen, ich sag mal, Vorgaben kann es natürlich sein, dass man, wenn man in Gruppen arbeitet, eine Synchronisation via rsync oder rdiff oder sonstigen Systemen irgendwann einfach zu komplex wird. Wenn ich mit 30 Leuten ein Event organisiere und da Daten hin und her schieben muss oder ein Buch oder einen Artikel oder eine Hausarbeit schreibe, dann stoßen rsync und so weiter irgendwann mal an ihre Grenzen. Deswegen sollte man bei solchen größeren Systemen von Anfang an Revisionssoftware verwenden. Zum Beispiel CVS, das ist eben noch bei BSD das aktuelle, Subversion oder ähnliche Programme sind bei Linux gerade aktuell. Die Dinger legen ein sogenanntes zentrales Repository an, das heißt, ich habe wieder einen Server stehen, auf dem liegen die Dateien vor, werden dort mit Metadaten vorgehalten, also wer hat wann was geändert und alle meine Mitarbeiter, die auf dieses Repository zugreifen wollen, benutzen den CVS-Client, checken die Daten aus, können die Daten ändern, können die dann wieder hochladen und dann sieht auch jeder andere Benutzer bei einem Test sofort, dass Daten geändert wurden. Man kann Daten auch sperren, das heißt also, wenn ich jetzt gerade die Finanzplanung mache, sperre ich die Datei, dann bin ich der Einzige, der die ändern darf. Dann wissen die anderen, okay, wird gerade geändert, kann ich nichts machen. Das ist also ein System, das jetzt nicht direkt zur Synchronisation gedacht ist, sondern eher aus dem Projektmanagement bzw. Software Engineering kommt, bietet sich aber für größere Projekte an. Es ist einfacher, von Anfang an ein Repository zu verwenden, als hinterher mit rsync irgendwelche wilden Synchronisationsorgien zu fahren. Weil man da durchaus dann doch mal Probleme hat mit dem, wer hat jetzt wirklich die aktuellste Version. Ja, Nachteil dieser Dinger ist natürlich, dass ich Zugang zum Server brauche. Wenn ich gerade im ICE sitze, kann ich weder was aus- noch einchecken. Ich kann also nicht die aktuellsten Versionen runterladen. Wie gesagt, in der Linux-Welt beziehungsweise als Nachfolger von CVS positioniert sich gerade Subversion und es gibt auch inzwischen verteilte Repository, die also dazu gedacht sind, auch offline zu arbeiten, indem sie eben die Dateien dann synchronisieren, wenn man gerade wieder Netz hat. Das ist wirklich praktisch, wenn man irgendwo im ICE sitzt oder im Zug oder im Auto, nein, im Auto nicht, aber irgendwo unterwegs ist und dort Dateien bearbeiten will. Die kann man dann eben vorher runterladen und hinterher wieder einchecken. Das sind eben momentan Git, Monotone und NuARC, die populär sind. Das war's. Folien stelle ich, wie gesagt, im Laufe der nächsten Woche online. Wenn Sie Fragen per E-Mail haben, können Sie mir die an die Adresse schicken. Ich kann Ihnen nachher auch Visitenkarten geben. Und dann erleben Sie eine Premiere. Das ist das erste Mal, dass ich bei einem Vortrag frühzeitig fertig bin. Ansonsten, wenn noch Fragen sind, können wir die gleich beantworten. Frage zu den
Anlegen und dann war es das.
Also, ja, na, die Idee dahinter ist, die Idee dahinter war eigentlich, dass der Admin diese Konfiguration vornimmt und dann der Benutzer eigentlich nur noch annehmen und ablehnen kann, ja, bei den Merges. Also, sie ist wirklich relativ dünn. Also, ich benutze das Unisworn eigentlich nur für mich selbst und setze das bei uns im Institut in der Service Stick gar nicht ein, weil das doch ein bisschen komplex ist.
Bei der Gelegenheit, die so gibt, ist das Konto, oder?
Aha.
Man eine ganze Menge mehr machen kann. Beim Flickr-Account synchronisieren. Die konsumerischen Wald. Aber eben halt auch, man kann auch hier.
Ich kenne das Programm nicht. Also, das ist mir jetzt mal. Das ist Genome eingebaut, oder?
Von dir. Mhm. Ich hätte noch mal eine Frage mit dem Unisohn. Prüfen, ob das wenn man zusammen, kann man das ein bisschen rausschieben?
Wie prüfen, ob was genommen wird?
Ja, diese Mischung dann.
Das Zusammenführen.
Angenommen, man macht das jetzt, weil meine Zeit ist, das zu sichern. Und dann sagt man, oh, das ist ja aber jetzt zu viel zu ändern, das schaffe ich jetzt gerade alles.
Ja, normalerweise nicht. Also, normalerweise, also man könnte den Lauf dann abbrechen, dann wird gar nichts gemacht. Aber man kann nicht sagen, synchronisiere das, was sich nicht geändert hat, also wo es keine Zusammenführung gibt. Sondern das nicht.
Nee, aber auch dass er die zwei Backups behält und sagt, das kann ich heute Abend auch fertig machen.
Das ist mir nicht bekannt, dass das geht. Also ich kann dann nur den Lauf abbrechen und das Ganze dann sein lassen.
Naja, das ist ja dann auch nicht so ein Spektrum. Du willst ja dann im Prinzip von dem Punkt, wo du das synchronisieren willst du ja auch die aktuellen Backups haben.
Ja, Unison ist ja nicht fürs Backuppen da.
Ja, du sagst doch, dass der zwei Backups anlegt.
Ja, das macht, das kann man kann aktivieren, dass er Backups anlegt. Wenn man dann zusammenführt, wird vorher von beiden Dateien, also von der Quell- und Zielversion, ein Backup angelegt. Das landet dann im jeweiligen Verzeichnis, wo die Datei gerade ist. Und die wird angelegt. Und dann?
Ja, und dann dachte ich, kann man es liegen lassen und abends weitermachen.
Nee, dann muss irgendwie gesagt werden, also dann läuft auch der Merge-Prozess durch.
Aha.
Wenn ich das von der Kommandozeile starte, dann fragt er halt eben von A nach B, von B nach A oder zusammenführen. Und dann bleibt eben nur noch Steuerung C für abbrechen, dann wird nichts gemacht. Oder halt ich synchronisiere damit, beziehungsweise führe zusammen. Aber so nur die Backups, das macht er nicht. Gut, sonst noch Fragen? Also mit Ehrlich Backup gibt es Probleme, weil ja da im ganzen Verzeichnis noch die Metadaten sind, also die Zeitstempel und die Diffs und sowas, das geht nicht, da kann man nicht einfach dran rumvorwerken. Also wenn die Partition direkt komprimiert wird, wenn das über das Blockgerät geht oder über das Device, wäre das kein Problem, ja. Das würde ja dann im Prinzip Async oder Elif nicht sehen. Das wäre ja für das transparent. Das würde gehen. Das wäre die einzige Lösung, die mir so einfällt. Ja. Wobei ich auch sagen muss, komprimieren ist natürlich wieder eine potenzielle Fehlerquelle. Wenn ich es nicht entkomprimieren kann oder dekomprimieren kann, dann ist natürlich das Backup in dem Sinne schon durchaus weg. Und gerade TAR und BZ oder TAR ist gerade der Kandidat, der eigentlich den meisten Fehler produziert. Deswegen, also ich mache, also mein Laptop-Backup mache ich mit Dump und dann mit BZ2, also BZ. Und ansonsten halte ich auch immer das aktuellste Backup noch einmal ungepackt vor. Ja, ich mache erstmal das Backup und packe es dann einmal noch mit BZ2 auf die Archivplatte, also einmal gepackt auf die Archivplatte und einmal noch auf den USB-Stick, der bei mir dann im Schreibtisch liegt. Damit ich eben wirklich das sicherheitshalber zweimal habe. Aber TAR ist, wie gesagt, gerade ein sehr anfälliger Kandidat, das würde ich dafür auf keinen Fall nehmen. Und die wenigsten Leute wollen wirklich diese Archive komprimieren. Weil das wieder, man muss dann das Programm haben zum Dekomprimieren. Ich meine, gut, BZIP ist jetzt relativ verbreitet, da geht's. Aber es gibt ja auch esoterischere Lösungen, die dann vielleicht mal weg sind, die dann nicht mehr gepflegt sind. Und da wird's dann problematisch. Gerade wenn es dann über längere Zeit archiviert werden soll, ist das fragwürdig. Also da würde ich würde es auch nicht unbedingt machen wollen. Dann lieber noch eine Platte kaufen. Oder halt eben überlegen, ob man das nicht so sortiert, dass man nur bestimmte Verzeichnisse synchronisiert. Weil ich weiß jetzt nicht, was sie für Daten haben. Wenn sie jetzt irgendwie Videobearbeitung machen oder... Ja gut, wenn Sie jetzt, Sie meinen richtig das Betriebssystem, dieses Ding da rein. Ja, dann ist es ja so, dass Sie einmal im Prinzip das Backup anlegen von den Binaries, also BinLS und RM und was es da alles gibt, und dann ändern sich ja in der Regel nur die Konfigurationsdateien. Und die sind ja doch relativ klein, das sind ja bloß Textdateien. Also da wäre dann die Datenmenge nicht so groß. Ich habe das eine Zeit lang bei unserem Server gemacht, habe den dann auf unseren zweiten Server mit Elf Backup, mit Elf Backup synchronisiert, und die Datenmenge, die da anfällt, war sehr gering, weil es wirklich nur noch die Konfigurationsdateien war. Und wenn wir dann ein Update eingespielt haben, dann habe ich auch das Elf Backup weggeworfen, weil ja dann wirklich das ganze System nur aufgesetzt wurde. Also das hier hält sich dann in Grenzen. Und mit den Daten, wenn ich an die Daten, die wir, Datenmenge dachte, wir hatten also 3-4 Gigabyte fürs Betriebssystem und mehrere 100 Gigabyte an Anwendungsdaten, da fällt das nicht mehr so ins Gewicht. Also da wäre es dann eigentlich sinnvoller, beziehungsweise bei NetBSD ist es so, dass die Konfigurationsdateien alle in /etc liegen, und da kann ich auch einfach nur /etc mit tar oder mit dump oder mit irgendwas wegpacken und archivieren. Da brauche ich nicht die anderen Binaries oder so sichern. Was natürlich auch geht für System-Backups, es gibt ein Programm namens Ghost for Unix, G4U, von Hubert Fiver. Das ist ein Bekannter von mir, der hat NetBSD genommen und hat das auf eine Diskette oder zwei Disketten runtergebrochen, und der macht mit DD komplette Images von den Platten. Und da können Sie dann im Prinzip, wenn Sie so ein Image gemacht haben, können Sie das auch auf eine andere Platte transferieren, beziehungsweise haben wirklich das System so, wie es installiert ist, da. Und der hat auch Mechanismen eingebaut, dass die Festplatte genullt wird, also der leere Platz wird mit Nullen vollgeschrieben und kann dann komprimiert werden. Und das kann man auch auf FTP-Server und so weiter einsetzen. Er hat das bei sich an der Uni, beziehungsweise an der FH, für die Klassenräume eingesetzt. Er hat also vor der Übung, die haben Systemprogrammieren als Übung gehabt, hatten dort eben dann Solaris auf irgendwelchen Sun-Kisten für die normalen Übungen, die wurden dann runtergeschmissen, dann wurde NetBSD mit einem speziellen Kernel ohne Netzwerk eingebunden, damit die im Netzwerk keine Dummheiten machen können, konnten dann ihr System zerschießen nach Lust und Laune, und wenn die Übung vorbei war, wurde vom FTP-Server wieder das Solaris runtergebügelt. Dafür wird das gedacht, aber da kann man auch wunderbare Backups von System mitmachen. Im Prinzip, man kann auch einen Knoppix oder irgendwas booten und mit DD da einfach ein Abbild machen. Aber er hat das halt automatisiert mit Shell-Skripten. Wenn man sich einen FTP-Server oder einen USB-Stick oder eine USB-Platte nimmt, kann man da einfach mit einem einfachen Skript dann das halt so von rüber kopieren. Jo.
So, dann bedanke ich mich bei dem Rest. Das war eine Daumung.